Warum die schwarz-gelbe Koalition durch die Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke dem Energiekapital strahlende Extraprofite garantieren will. Nach dem Wahlsieg der Christenunion und ihres neoliberalen Wunschpartners FDP sind die Aktien der Energiekonzerne gestiegen, weil Merkel und Westerwelle eins garantiert halten werden, was sie im Wahlkampf versprochen haben, längere Laufzeiten für die deutschen Atommeiler. In den Worten der neuen Koalitionäre, ich zitiere, die Kernenergie ist eine Brückentechnologie, bis sie durch erneuerbare Energien verlässlich ersetzt werden kann. Andernfalls werden wir unsere Klimaziele, erträgliche Energiepreise und weniger Abhängigkeit vom Ausland nicht erreichen. Dazu sind wir bereit, die Laufzeiten deutscher Kernkraftwerke unter Einhaltung der strengen deutschen und internationalen Sicherheitsstandards zu verlängern. Das Neubauverbot im Atomgesetz bleibt bestehen. In einer möglichst schnell zu erzielenden Vereinbarung mit den Betreibern werden zu den Voraussetzungen einer Laufzeitverlängerung nähere Regelungen getroffen, unter anderem Betriebszeiten der Kraftwerke, Sicherheitsniveau, Höhe und Zeitpunkt eines Vorteilsausgleichs, Mittelverwendung zur Erforschung von vor allem von erneuerbaren Energien, insbesondere von Speichertechnologien. Die Vereinbarung muss für alle Beteiligten Planungssicherheit gewährleisten. Zitat Ende aus der Koalitionserklärung. Wie aus diesem Absatz der Koalitionsvertrags, der Absatz lautete Wachstum, Bildung, Zusammenhalt, hervorgeht, soll auf den vielfältigen nationalen Nutzen des Verfahrens aus einem Haufen leicht angereicherten Urans eine kontrollierte Kettenreaktion in Gang zu setzen und zu halten, noch nicht einmal in den von Rot-Grün von der vorvorigen Regierung großzügig und langfristig gesetzten Gesetzen verzichtet werden.
Ja, und warum das so ist, da lässt sich vom Standpunkt der Regierung einiges anführen. Denn erstens gibt es jede Menge an privatwirtschaftlichem Gewinn für die nationalen Stromversorger. Nachdem die Regierungen der alten BRD mit knapp 50 Milliarden DM plus ein paar kostenlosen Atomkraftwerken als Anschubfinanzierung die unerschöpfliche Strom zu einer leistungsfähigen nationalen Profitquelle entwickelt haben, wenn die AKWs länger laufen. Zweitens ist die so in die Welt gekommene Atomwirtschaft volkswirtschaftlich ungemein nützlich, weil sie die Stromkosten für das Wirtschaftswachstum senkt. Und dabei, das ist wichtig, bei diesem Argument sind Stromkosten nicht irgendein Kostenfaktor. Strom ist eine materielle Bedingung für jede einheimische Produktion und für jeden Handel. Die Senkung von Stromkosten stärkt also die Konkurrenzfähigkeit nicht nur einzelner Betriebe, sondern des gesamten Kapitalstandorts. Diese Waffe der Konkurrenz fördert das Bestehen in dem globalen Wettbewerb, von dem wir ja bekanntlich alle leben. Drittens betonen verantwortungs- und zukunftsbewusste Energiepolitiker den Zuwachs an Versorgungssicherheit hinsichtlich eines Grundstoffs ihres kapitalistischen Wirtschaftslebens. Als Garanten einer nationalen Energieversorgung, von deren Gelingen alles gesellschaftliche Leben abhängig ist, die einheimische Produktion, aller Handel, aller Verkehr und zu guter Letzt auch das Leben all derer, die sich im Dienste geschäftlicher wie staatlicher Bilanzen nützlich machen dürfen, sind die Energiepolitiker zwar ganz selbstverständlich Internationalisten des Geschäfts und haben sich die Benutzung des gesamten Weltmarkts, also die Ausnutzung sämtlicher Rohstoffquellen aller Herren Länder auf die Fahnen geschrieben. Aber in dieser fundamentalen Frage der nationalen Energiesicherheit darf die Nation, wie es heißt, nicht angreifbar und von niemandem erpressbar sein. Es ist die Sorge vor einem staatlichen Notstand, der die Energiepolitiker zu alternativen Energien greifen lässt. Nicht solchen, die schonender sind, sondern solchen, die mehr nationale Verfügungsfreiheit garantieren. Um sich in keine einseitige Abhängigkeit zu begeben, streben Staaten danach, möglichst viele und verschiedene heimische und auswärtige Quellen zu erschließen. Im staatlichen Interesse sind deshalb, wie es heißt, Energieoptionen, die dauerhafte Sicherheit versprechen. Die Kernspaltung ist so eine Option mit dem unschlagbaren Vorzug, dass sie ein Land von den Zufälligkeiten der Naturbedingungen in seinem Herrschaftsbereich und den Unwägbarkeiten weltpolitischer Lagen weitgehend unabhängig macht. Eine heimische Energiequelle in Gestalt von 19 AKWs und einem fertig entwickelten nationalen Brennstoffkreislauf verschafft der BRD das Maß an Autonomie, das ihre verantwortlichen Politiker als notwendig definieren. Kernenergie trägt zuverlässig und kostengünstig ein Drittel zur nationalen Stromversorgung bei. Dadurch stärkt die Nation ihre Macht, sich andere Energiequellen aus fremden Territorien auf dem Weg des internationalen Geschäfts zu ihren Bedingungen verfügbar zu machen.
Der vierte Nutzen dieser nationalen Energiequelle, die Fähigkeit, eine ganze Sorte industrieller Energieproduktion national zu beherrschen und kommerziell zu nutzen, ist die beste Voraussetzung dafür, weltweit seinen Teil zur sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie beizutragen. Eine Nation vom Schlage der BRD stieg schließlich nicht ins Atomgeschäft ein, bloß um den billigen Strom für den heimischen Markt im Angebot zu haben, sondern um mit ihren Nuklearartikeln auf dem Weltmarkt erfolgreich zu sein. Mit schwarz-rot-goldener Atomtechnik muss ich, genau wie mit den anderen Exportschlagern Made in Germany, auf dem ganzen Globus Geld verdienen lassen. Die Nachfrage danach steigt zurzeit weltweit. Gerade die Schwellenländer der Dritten Welt, die endlich die Schwelle hin zu einem ordentlichen Kapitalismus überspringen wollen, sind potenzielle Abnehmer von den bekanntlich todsicheren deutschen Atomstromfabriken. Fünftens, für eine Nation wie Deutschland, die aufgrund eines Vorbehalts der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs auf die Entwicklung einer eigenen Atombombe verzichten musste, kann die strategische Macht, die aus der Weltmarktführerschaft in ziviler Atomtechnik erwächst, nicht hoch genug veranschlagt werden. Mit der Beherrschung aller technologischen Mittel zur Herstellung einer Atombombe, die sich die Republik im Laufe der Zeit unter dem Firmenschild Zivil zugelegt hat, hat sie die an der Atombombe interessierte staatliche Kundschaft, die über diese strategischen Produktionskapazitäten nicht verfügt, von sich abhängig gemacht. Was ist schon der Besitz einer Atombombe im Vergleich zu der nationalen Fähigkeit, über alle technologischen Mittel für ihre Herstellung zu verfügen? Der sechste Nutzen für die Bundesrepublik. Also entscheidet ein weltweit führender Ausrüster bei der kommerziellen Weiterverbreitung dieser Güter auch darüber, wem diese brisante Technologie zusteht und wem nicht. Wenn eine Bundesregierung den Aufbau einer Nuklearindustrie mit ihrer immanenten Bombenperspektive in anderen Ländern zulässt, dann will sie auch, dass diese Staaten durch sie und in Abhängigkeit von ihr zu Atommächten der kleineren Art werden. Kontrolle über die nuklearen Ambitionen anderer Staaten hat eben gar nichts mit deren Be- oder Verhinderung zu tun, im Gegenteil. Eine zivile Atommacht à la BRD erwirbt also mit ihren weltmarktfähigen nuklearen Gebrauchsgütern die exklusive Fähigkeit zur Beaufsichtigung auswärtiger Machtambitionen. Deutscher Export ist hier gleichbedeutend mit der Herstellung imperialistischer Kontrollmacht. Immerhin gehört die BRD inzwischen zum Kreis der von der UNO mit der Erpressung des Iran beauftragten Mächte. Für vorausschauende nationale Energiepolitiker sind das also alles in allem 6 unschlagbar gute Gründe für eine deutsche Atomkraftnutzung. Entsprechend haben sie das Atomprogramm mit all ihrer Macht aufgezogen und vorangetrieben.
Es gibt natürlich auch eine andere Seite zur Atompolitik. Die liegt ja auch auf der Hand. Und das ist das enorme Schadenspotenzial dieser unerschöpflichen Energiequelle. Ein Schadenspotenzial für Land und Leute, das auch von den verantwortungsbewussten Standortpolitikern deutscher Nation nie unterschätzt worden ist. Und das ist ja auch kein Wunder bei dem anspruchsvollen Programm. Nochmal zur Klarstellung. Die Nukleartechnik wurde ursprünglich zur Entwicklung von Atomwaffen benutzt, weil die Strahlung und die Zerstörungskraft der atomaren Kettenreaktion die Feuerkraft aller anderen, bis dahin bekannten Streitkräfte in den Schatten gestellt hat. Die zivile Nukleartechnik, das ist jetzt überhaupt der Schlager, modifiziert gewissermaßen eine Atombombe hin zu einer unerschöpflichen Energiequelle. Die atomare Kettenreaktion wird angestoßen und muss gleichzeitig an die Kette gelegt werden, damit keine Zerstörung ausgelöst und möglichst wenig Strahlung freigesetzt wird, sondern damit möglichst viel Energie erzeugt werden kann. Der alltägliche Betrieb der AKWs schließt deswegen alle möglichen garantierten Strahlenrisiken für Mensch und Material ein. Und wenn bei der kontrollierten Kettenreaktion nahe des kritischen Zustands mehr schieflaufen sollte, als beim Normalbetrieb mit seinen regelmäßigen Störfällen der Kategorien N, das heißt normal, bis E, das heißt alt, und eine Atomfabrik durchgeht, dann lässt sich die Strahlenbelastung der Republik nicht mehr einfach in die natürliche Hintergrundstrahlung hineinrechnen. Dann geht ziemlich viel lebendes wie totes Staatsinventar kaputt und mehr oder weniger große Teile des Standortes Deutschland sind auf unabsehbare Zeit nicht nur für das internationale Kapital unbewohnbar. Dass diese Sorte Energieproduktion der Nation also mehr als nur unendlich viel günstige Elektrizität beschert, war auch schon längst vor dem ersten schwarz-rot-goldenen Reaktorexperiment bekannt. Einmal abgesehen von den paar im Abbrand auch noch enthaltenen Tonnen Plutonium, fällt eine gewaltige Menge an Schwach-, Mittel- und hochradioaktivem Abfall und damit ein unübersehbares Entsorgungsproblem mit diesen gefährlichen Strahlenquellen an.
Zu ernsthaften politischen Zweifeln an dieser Sorte nationaler Energieerzeugung, geschweige denn an ihrer Infragestellung, hat die von der Atomenergie gar nicht zu trennende Produktivkraft in Sachen Zerstörung und Strahlung jedoch nie geführt. Der Nutzen der Atomkraft für die Erfolgsbilanz eines aufstrebenden bundesdeutschen Staatswesens war dafür zu eindeutig. Also haben die großen Sicherheitsrisiken mit der Gefahr unübersehbarer Schäden ihre sachgerechte Berücksichtigung erfahren, eben als das Problem, einen atomaren Nutzungsbetrieb unbedingt machbar zu machen und die schädlichen Wirkungen auf ein nationalverträgliches Restrisiko herunter hinzudämmen. Das Verfahren ist bekannt. Noch eine Umhüllung der Strahlung und noch eine Redundanz der Sicherheitssysteme, bis nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Reaktorsicherheitskommission ermittelt, dass der größte anzunehmende Unfall, siehe Harrisburg, Tschernobyl, praktisch ausgeschlossen ist und sich der Normalbetrieb mit seinen diversen Störfällen im Durchschnitt an die großzügig festgelegten staatlichen Grenzwerte hält. Und hinsichtlich der Entsorgungsfrage hat lange Zeit sogar der Standpunkt gegolten, dass die verbrauchten Brennelemente viel zu schade sind für bloßes Vergraben, weil die strahlende Erblast noch eine Menge atomaren Brennstoff enthält, den es mit einer Kreislaufwirtschaft aufzuschließen gilt. Damit die Republik auch beim nuklearen Brennstoffnachschub ein Stück weit autark ist. Und wie gerade bekannt wurde, wo ein Endlager für den Atommüll unbedingt gebraucht wird, bedrängt das Kanzleramt bei Bedarf die Wissenschaftler, die die Eignung von Gorleben untersuchen sollten, ihre übertriebenen Sicherheitsbedenken zurückzustellen, ihr Gutachten zu ändern und den Vorschlag, weitere Standorte zu untersuchen, zurückzuziehen.
Andererseits, es wurde ja befristet. In den 90er Jahren wurden die Laufzeiten für die bestehenden Atommeiler befristet, und zwar auf 32 Jahre. Und das ist kein Zufall. Denn, und zwar bei gleichzeitigem Offenhalten der atomaren Option für die Zukunft, wie es immer hieß. Aber was ist passiert? Das Problem der Versorgungssicherheit hatte sich einigermaßen entspannt. Denn dem eigenen Herrschaftsbereich, siehe übrigens der erste Teil unserer heutigen Sendung, sind ja Ostdeutschland und damit zusätzliche Bestände an Braunkohle einverleibt worden, die leicht und kostengünstig zu gewinnen ist. Die Rohstoffquellen der Welt sind nicht mehr zu großen Teilen vom feindlichen System okkupiert. Der Ostblock ist zu kapitalistischer Benutzung befreit. Deutsche Unternehmen sind an der Erschließung und Ausbeutung auswärtiger Vorkommen beteiligt, nicht nur im östlichen Hinterland. Sie können auch auf europäisches Erdgas und Erdöl, kanadisches Uran und australische Kohle zurückgreifen. Und der Stromverbund arbeitet in Westeuropa längst länderübergreifend. Die Befürchtung, dass der Nachschub an Uran knapp, damit teuer und zum Erpressungsmittel geraten könnte, ist schwächer geworden. Die Versorgung funktioniert, und zwar kostengünstig. Und damit für die Industrie sehr profitabel. Die mit dem atomaren Betrieb richtig in Gang gekommene Erkundung hat immer neue Vorkommen entdeckt und in den bundesdeutschen und den für sie zugänglichen europäischen Lagern ist genug an kurz- und langfristigen Reserven vorhanden. Das nationale Bedürfnis, mit dem schnellen Brüter kostbaren Brennstoff zu gewinnen, hat sich deshalb abgekühlt. Seitdem, aber auch erst seitdem, zählen technische Schwierigkeiten, Sicherheitsbedenken und mangelnde Exportchancen als Einwände, wenn davon die Rede ist, den schnellen Brüter und Hochtemperaturreaktor in die deutsche Energielandschaft einzubeziehen. Das Projekt der deutschen Wiederaufbereitung, die jahrelang gegen allen Protest durchgezogen wurde, fiel der kostengünstigeren Europäisierung zum Opfer. Abgebrannte Brennstäbe aus Deutschland werden in Frankreich oder England wieder aufgearbeitet. Nur deswegen leistet sich die Nation ja überhaupt die Debatte über die Neugewichtung der enormen Leistungen der Kernenergie und ihr jedenfalls vorhandenes enormes Schadensrisiko. Nicht der Schaden durch die Kerntechnologie für die Leute ist dafür der Grund. Dafür sollte mein Beitrag stehen, musste sich für die Nation der unabweisliche Nutzen der sogenannten unerschöpflichen Energiequelle schon etwas relativiert haben.
Ja, und auch noch ein letztes, was man auch nicht vergessen sollte. Auch die rot-grüne Koalition, die damals der Atomindustrie den Ausstiegskompromiss mit 32 Jahren, in Klammern Ausrufezeichen, immerhin 32 Jahren Restlaufzeit abgerungen hat. Auch diese Regierung nahm dabei das sogenannte Restrisiko für Land und Leute billigend in Kauf. Den Widerspruch, einerseits mit Totenköpfen und Särgen gegen AKWs zu demonstrieren und andererseits ihren Betrieb für 3 Jahrzehnte vertraglich abzusegnen, den haben die zuständigen Minister der Grünen Partei, ihrer Basis und ihren Wählern so erfolgreich verklickert, dass seitdem in der Republik die weiter munter vor sich hinstrahlenden Meiler zum ganz normalen Energiemix gerechnet wurden. Und der Protest hat sich seitdem auf den der betroffenen Anwohner des Endlagers Gorleben reduziert. Selbst die Unverschämtheit zuständiger Behörden und der von ihnen bezahlten Wissenschaftler, die letztes Jahr den amtlich beglaubigten Zusammenfall von dramatisch erhöhten Krebsfällen unter Anwohnern aktiver AKWs als, wie es in den Gutachten heißt, statistischen Zufall abschrieben, selbst das wurde ungerührt öffentlich zur Kenntnis genommen. Und neulich vor der Wahl gab es ein Bürgerforum mit der Kanzlerin, auch da wollte niemand den Widerspruch bemerken, beziehungsweise sich fragen, wieso die Frau trotz ihrer Beteuerung der absoluten Ungefährlichkeit und der immensen Nützlichkeit von Kernenergie diese dann doch nur, wie sie es ausdrückt, als Überbrückungsenergie verkaufen wollte. Dem kann man immerhin entnehmen, dass irgendwie auch die CDU den Bedenken der AKW-Kritiker letztendlich recht gibt. Bei diesem Bürgerforum beschied Frau Merkel abschließend einen hartnäckigen Nachfrager in Sachen Sicherheit von Atomkraftwerken mit der, zumindest den Frager und das Publikum entwaffnenden Lüge, die deutschen AKWs seien allein schon deshalb sicher, weil sie, also Frau Merkel und die anderen dafür verantwortlichen Politiker, sonst, Zitat, niemals ihren Betrieb genehmigt hätten. Das sitzt. Solange die Bürger, das nochmal der Hinweis, solange die Bürger und mit ihnen die wieder auflebenden Anti-AKW-Bewegungen im Ernst glauben, die Politik ließe sich in der nationalen Energiefrage in letzter Instanz von der Maxime leiten, dass die Gesundheit des Volkes doch eigentlich vorgehe, solange liegen sie falsch oder anders gesagt, solange sind sie sehr ungünstig bestrahlt.
Will deswegen zum Schluss dieses Themas noch eine kleine Fußnote machen. Und zwar hat es ja vor etlichen Wochen, also das heißt mitten im Wahlkampf, noch eine Demonstration gegeben. Da sind 50.000 Leute unter der Parole aufgetreten, mal richtig abschalten, Stilllegung aller Atomkraftwerke weltweit. Und in begleitenden Flugblättern haben sie Folgendes zur Kenntnis gegeben. Wir haben unsere Lektion gelernt, traut der politischen Klasse nicht. Wir bauen nicht auf Parteien, wir setzen auf die eigene Kraft. Also einerseits spricht ja aus diesen Worten, die die Demonstranten da an die Bevölkerung verteilt haben, durchaus eine Skepsis und eine Enttäuschung über die Politiker, die also die Kernkraftwerke erstens in die Welt gesetzt haben und zweitens, das war ja klar, die CDU und die FDP haben schon angekündigt, dass sie die Laufzeiten verlängern wollten. Die Frage ist nur, wofür wird denn jetzt eigentlich die eigene Kraft eingesetzt, von der da die Rede dieser Demonstranten ist? Und dazu sind mir zwei Sachen eingefallen. Erstens, der Zeitpunkt, den sie sich rausgesucht haben, um diese Demonstration zu organisieren, liegt meines Erachtens ja nicht zufällig im Wahlkampf. Also, dass sie hier demonstrieren, wir haben unsere Lektion gelernt, wir können uns auf die politische Klasse nicht verlassen, deshalb demonstrieren wir hier, sollte ja gerade eine Demonstration dafür sein, doch dann endlich Rücksicht zu nehmen auf diese Anträge betroffener Bürger. Also so etwas wie ein Aufschrei, ja, seid ihr denn wirklich die politische Klasse, die den Dienst am Volk versagt? Und das nicht einfach als Faktum, als Feststellung, sondern als Antrag oder als Ausdruck ihrer Enttäuschung. Und das ist in zweierlei Hinsicht ein Fehler. Erstens, die Leute tun ja wirklich noch so, auch wenn sie gerade dagegen, gegen die Parteien demonstrieren, als könnten sie die Parteien an ihren eigentlichen Auftrag, den sie von unten hätten, erinnern. Und halten dann glatt die Wahl, also das Kreuzchen, hinter einer Partei, so etwas wie, ich gebe jetzt an euch den Auftrag, doch endlich hier mal an die Gesundheit der Bevölkerung zu denken und diese schädlichen Meiler abzustellen. Das ist eine Illusion über das Wählen und das politische System namens Demokratie. Das wird ja allenthalben immer wieder klargestellt, dass das Wählen, dass die Demokratie, der Inbegriff ist ja das Wählen dabei, kein imperatives Mandat ist, dass also die Politiker nicht gebunden sind an ein Votum des Volkes, sondern dass sie daraus die Berechtigung ziehen, ganz frei zu schalten und zu walten, wie sie wollen, um den Laden BRD und seinen Standort weiter voranzubringen. Und darin liegt auch die zweite Illusion. Wenn man nämlich immer nur darauf verweist, ja, die Atomkraftwerke sind schädlich, da gehen doch Leute zu Schanden, die werden verstrahlt, wenn das Ding hochgeht, dann ist hier ziemlich viel kaputt. Dann ist das ja auch erst einmal nur das Faktum, auf das man zeigen kann. Wenn man jetzt bemerkt, dass die Politik diese Dinge einfach hinstellt und jetzt, wie man hört, verlängert, dann sollte man sich ja zumindest mal überlegen, was ist denn dann eigentlich der Zweck dieser Atompolitik, wozu wird sie denn betrieben? Und dann kommt man ja auf einen ganz anderen Gegensatz gegenüber der Politik, als nur den, dass sie doch bitteschön die Atomkraft abschalten soll. Wir haben ja in unserem Vortrag jetzt versucht darzulegen, inwieweit die Atompolitik ein wesentliches Element für den Standpunkt nationaler Energieversorgung und damit eine autonome Quelle der Energie für den nationalen kapitalistischen Standort BRD zu sichern. Also wenn man schon was gegen Atomkraftwerke hat und die weghaben will, dann bleibt einem also auch nichts anderes übrig, als gegen diesen Zweck, für den diese AKWs aufgestellt werden, zu sein. Denn ohne die Kritik der kapitalistischen Nutzung für den Standort Deutschland läuft die Kritik an der Atomenergie letztendlich ins Leere.